SWR aktuell Infodate am Abend.
Mit Julia Kretschmer einen schönen guten Abend. Die europäischen Außenministerinnen und Außenminister haben sich heute in Brüssel getroffen, um über die Ukraine und den Nahen Osten zu beraten. Top-Thema dürfte dabei die Diskussion um den Einsatz von US-Waffen in Russland gewesen sein. Medienberichten zufolge hat US-Präsident Biden diesen Einsatz für die Region Kursk erlaubt. Helga Schmidt berichtet aus Brüssel.
Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ließ am Rande der Beratungen durchblicken, dass sie sich von Bundeskanzler Scholz eine ähnliche Entscheidung wünscht. Man müsse nicht abwarten, sagte Baerbock, bis Raketen in der Ukraine einschlagen. Es sei besser, sie schon beim Abschuss zu zerstören. Das wurde als eine Anspielung auf den umstrittenen Einsatz deutscher Marschflugkörper vom Typ Taurus verstanden. Scholz lehnt die Lieferung von Taurus ab, mit der Begründung, dann müssten Bundeswehrsoldaten auf ukrainischem Gebiet, also im Kriegsgebiet, eingesetzt werden. Briten und Franzosen halten sich mit öffentlichen Äußerungen zu dem Thema zurück.
Derweil beginnt in Rio de Janeiro heute das Gipfeltreffen der G20, also der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Was auf der Tagesordnung steht und worum es noch so gehen wird bei dem Treffen, dazu Informationen von unserer Korrespondentin Efi Seibert.
Erstes Thema ist die Bekämpfung von Hunger und Armut in der Welt. Der Gastgeber, Brasiliens Präsident Lula, legt ganz besonderen Wert auf dieses Projekt. Er hat dazu die Gründung einer Allianz zusammen mit den USA, Deutschland und 80 anderen Ländern angekündigt. Außerdem soll über das Thema Klimawandel und Energiewende beraten werden. Im Vorfeld hat der scheidende US-Präsident Joe Biden für Wirbel gesorgt. Die USA wollen offensichtlich der Ukraine erlauben, Ziele in Russland mit amerikanischen Langstreckenwaffen anzugreifen. Der ukrainische Präsident ist nicht in Rio, aber der russische Außenminister Lavrov ist gerade eingetroffen. Russlands Staatschef Putin selbst kommt nicht, weil gegen ihn ein internationaler Haftbefehl läuft. Die Teilnehmer erwarten also mit Spannung, wie Lavrov sich jetzt zu diesem amerikanischen Vorstoß verhalten wird. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz wird sich auf dem Gipfel unter anderem mit dem chinesischen Staatschef Xi zu einem Gespräch treffen. Es wird dabei sicher auch um die Zukunft der deutsch-chinesischen Beziehungen gehen, wenn ab Januar der neue China-kritische Präsident Trump ins Weiße Haus einzieht.
Sie erinnern sich sicher an die Bauernproteste im letzten Herbst. Trecker-Demos zum Beispiel in Stuttgart und Berlin wegen zu viel Bürokratie und Plänen der Ampelregierung, Kfz-Steuer auf Landmaschinen zu erheben und steuerliche Erleichterungen für Agrardiesel abzuschaffen. Aber nicht nur in Deutschland wurde protestiert, sondern auch bei unseren europäischen Nachbarn. Und in Frankreich, da finden in diesen Tagen wieder Bauernproteste statt, dieses Mal wegen eines geplanten Freihandelsabkommens zwischen der EU und dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur.
Tatsächlich treibt die Landwirte in Frankreich aber auch wachsende Wut über die Regierung, die sie in wirtschaftlichen Schwierigkeiten finanziell nicht ausreichend unterstütze. Die Bauern wollen mehr Geld aus Paris. In ganz Frankreich sind Landwirte mit Traktoren, Schleppern, Lastwagen aufgefahren, um Straßen zu blockieren, auf Feldern große Holzfeuer zu entzünden, Mist und Erde auszukippen oder symbolische Kreuze aufzustellen. Zwischen Kehl und Straßburg gibt es Versammlungen und im Laufe des Tages möglicherweise auch Blockaden auf der Europabrücke. Zusammen mit Landwirten aus Deutschland, heißt es beim einflussreichen französischen Bauernverband FNSEA.
Informationen waren das von unserem Korrespondenten in Paris, Holger Beckmann. Und wir schauen in ein anderes Nachbarland, nach Österreich. Vor 2 Monaten hat die rechtsextreme FPÖ dort die Nationalratswahlen gewonnen. Zum Regieren fehlt aber der Koalitionspartner, denn keine andere Partei will mit der FPÖ. Deshalb haben sich jetzt die konservative ÖVP, die sozialdemokratische SPÖ und die liberalen Neos zu Koalitionsverhandlungen zusammengefunden. ÖVP-Chef und amtierender Bundeskanzler Karl Nehammer sagt, dieses Bündnis solle Stabilität und Kraft für Reformen bieten. Wohnungssuche. Allein das Stichwort sorgt beim einen oder anderen wahrscheinlich dazu, dass ein kalter Schauer über den Rücken läuft. Denn vielerorts scheint die erfolgreiche Suche nach einem neuen Zuhause aussichtslos. Und Tatsache, in Deutschland wird weiterhin zu wenig gebaut. Mehr von Jenny Bein.
Im September sind insgesamt Baugenehmigungen für 15.300 Wohnungen erteilt worden. 4.600 weniger als noch im August. Das zeigen neue Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Im gesamten Jahr 2024 sind bisher rund 157.000 Wohnungen gebaut worden. Das Wohnungsbauziel der Bundesregierung liegt aber bei 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr. Der Zentralverband Deutsches Baugewerbe erklärte, keiner in der Branche glaube an eine schnelle Verbesserung. Hauptgeschäftsführer Felix Paklepper fordert deshalb ein schnelles Handeln der Politik. Viele Bürger würden wegen der unsicheren politischen Lage Bauvorhaben verschieben.
Ein massiver Datendiebstahl bei Facebook hat vor Jahren weltweit für Aufsehen gesorgt. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat heute entschieden, Betroffene in Deutschland haben grundsätzlich Anspruch auf Schadenersatz. Exona Hüseni berichtet.
2021 wurde bekannt, dass die Daten von 533 Millionen Facebook-Nutzern abgegriffen wurden. Allein in Deutschland waren 6 Millionen Nutzer betroffen. Ein Betroffener hatte gegen die Facebook-Betreiberin Meta geklagt. Er wollte Schadensersatz. Er wirft Meta vor, seine Daten nicht ausreichend geschützt zu haben. Heute hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe ein nutzerfreundliches Urteil gefällt. Laut BGH ist schon der Verlust der Kontrolle über die Daten ein Schaden. Mehr, etwa dass die Daten missbraucht wurden, müssen Betroffene nicht nachweisen. Erst einmal geht der Fall aber zurück zur unteren Instanz. Die muss prüfen, ob es eventuell keinen Schadensersatz gibt, weil der Nutzer den Nutzungsbedingungen von Facebook zugestimmt hat.
Fokus Südwest.
Daimler Truck im südpfälzischen Wörth hat von den Ländern Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Fördermittel in Höhe von 226 Millionen Euro erhalten. Was mit dem Geld passieren soll, fasst Thilo Eickhoff zusammen.
Es geht um Lastwagen, die mit Wasserstoff angetrieben werden. Die haben im Inneren eine Brennstoffzelle, in der aus Wasserstoff Strom produziert wird. Wie das genau passiert, ist ziemlich komplex. Wichtig ist, es soll ein großer Schritt sein, dass Waren irgendwann mal komplett CO2-neutral durch die Welt gefahren werden können. Da braucht es noch einiges zu, zum Beispiel ist die Herstellung des Wasserstoffs noch nicht klimaverträglich. Aber den Lastwagen gibt's schon. Den Prototyp lässt Daimler Truck seit diesem Sommer testen. Der Millionenbetrag, der heute übergeben wird, soll zur Weiterentwicklung dieses Prototyps verwendet werden und zur Vorbereitung einer Serienproduktion. Ende 2026 sollen erst einmal 100 Lastwagen ausgeliefert werden und montiert werden sie, Stand jetzt, im Daimler Truck Werk in Wörth.
Etwa 4 Millionen Menschen in Baden-Württemberg trinken jeden Tag Wasser aus dem Bodensee, kochen und duschen damit. Und mit Bodenseewasser heizen? Das war Thema heute beim Mainauer Klimadialog. Einige Kommunen wollen den See bald nämlich als Wärmequelle nutzen. Das Stichwort ist Seethermie. SWR-Reporterin Esther Läufen weiß, wie das Ganze funktionieren soll.
Bei der sogenannten Seethermie wird Wasser aus 20 bis 40 Metern Tiefe aus dem Bodensee entnommen. Danach gibt das Seewasser seine Wärme in einem sogenannten Wärmetauscher an einen anderen Wasserkreislauf ab. Die gewonnene Wärme wird mit Wärmepumpen auf Heiztemperatur gebracht und über ein Wärmenetz an die angeschlossenen Gebäude verteilt. Und das Seewasser wird unterdessen etwas kühler und unbelastet zurück in den See geleitet. Wie man also sieht, ist Seethermie ein Weg, auf der einen Seite unabhängiger von fossilen Energien zu werden und auf der anderen Seite eine nachhaltige Art der Wärmegewinnung, bei der CO2 eingespart werden kann.
Die Risiken bei der Seethermie, die sollen sehr gering sein, meinen Wissenschaftler am Institut für Seenforschung in Langenargen am Bodensee. Lediglich bei Frostschutzmitteln, die gegen die Vereisung der Wasserrohre eingesetzt werden, müsse man aufpassen. Diese Mittel dürften natürlich nicht in den See gelangen. Platz 15 in der Fußball-Bundesliga-Tabelle, damit kann wirklich kein Verein zufrieden sein. Genauso sieht es auch der derzeitige Platz 15, die TSG Hoffenheim, und hat vor einer Woche Trainer Pellegrino Matarazzo entlassen. Heute hat der Verein dann den Mann vorgestellt, der Hoffenheim retten soll. Christian Ilzer. Mehr dazu von Sportreporterin Anna Claire.
Bisher war der 47-jährige Trainer beim österreichischen Tabellenführer Sturm Graz. Die TSG ist für Ilzer die erste Station außerhalb Österreichs, wo er zuletzt sehr erfolgreich war. Sturm Graz führte er in der vergangenen Saison zum Double und sicherte die Teilnahme an der Königsklasse. Seinen alten Verein verlasse er ohne schlechtes Gewissen, da er eine funktionierende Mannschaft aufgestellt habe, sagte er in seiner Antrittspressekonferenz. Nach den Erfolgen der vergangenen Saison habe er bei sich aber einen Spannungsabfall gespürt und musste daher beim Angebot der TSG nicht lange überlegen. Denn die Bundesliga, so Ilzer, sei für jeden österreichischen Trainer das Ziel.
Und sonst so?
Im thailändischen Lopburi, da rasen die Affen nicht nur durch den Wald auf der Suche nach der Kokosnuss, sondern führen zu Chaos in der Stadt. Über das gesamte Wochenende haben sich Polizisten in ihrer Polizeistation verbarrikadiert, weil sie sich vor etwa 200 ausgebüxten Affen fürchteten. Wie ein Sprecher sagte, waren die Tiere auf der Suche nach Futter und versuchten in dem Gebäude etwas zu finden. Ob ein Kokosnussbaum im Garten der Polizeiwache dafür verantwortlich war, das ist nicht bekannt.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.